Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und ich sitze wie immer nicht alleine im Podcaststudio. Die liebe Chantal ist bei mir. Hallo Chantal.
Hi.
Du warst ja, glaube ich, schon zweimal vorher im Podcast, oder?
Das ist richtig, ja.
Bislang eher komödiantische Sachen, Kanu des Manitou und Nackte Kanone, da war ich, glaube ich, auch beide Male dabei, ne?
Mhm.
Genau, und heute wird's herzzerreißend. Heute wird's tragisch, heute wird's auch ein bisschen emotional schwer und genau, denn wir sprechen über Wuthering Heights, den neuen Film der Regisseurin von Saltburn und Promising Young Woman, nämlich Emerald Fennell. Und bevor wir anfangen, versuche ich mal die Inhaltsangabe wiederzugeben, worin ich ja, wie alle treuen Podcast-Hörer wissen, extrem schlecht bin. Deswegen mache ich es auch ganz kurz. Genau, es geht um den Findelknaben Heathcliff und Kathy, die ja zusammen auf dem Anwesen Wuthering Heights, oder ist es das Anwesen Sturmhöhe? Ist es das Anwesen, nee, warte mal, heißt das Anwesen Wuthering Heights oder heißt die Gegend Wuthering Heights?
Ich glaube, das Anwesen.
Das Anwesen heißt Wuthering Heights, ne? Genau. Ja, Heathcliff wird adoptiert und mit in die Earnshaw-Familie gebracht, wo er dann Kathy kennenlernt. Und die beiden, ja, verbindet eine Seelenverwandtschaft, kann man schon sagen. Das merken sie schon als Kind. Und auch, es wird immer stärker, während sie aufwachsen. Und irgendwann zieht nebenan die reiche Linden-Familie ein. Und ja, Kathy entscheidet sich dazu, den Edgar Linden zu heiraten, um ja gesellschaftlich ein bisschen aufzusteigen, und das gefällt dem Heathcliff, der quasi sein ganzes Leben eigentlich mit Kathy verbringen wollte, überhaupt nicht, und er entschließt sich dazu zu gehen und schmiedet einen Plan, nämlich ein reicher Mann zu werden und zurückzukehren und Kathy dann genauso zu erniedrigen, wie sie es mit ihm gemacht hat. Spielen natürlich noch ein paar mehr Nuancen mit ein, aber ich glaube, dass das erstmal so als kleine Zusammenfassung reicht, oder?
Das hast du gut gemacht.
Ah, vielen Dank. Ja, ich habe da immer Angst vor, weil ich denke, Inhaltsangaben wiederzugeben ist echt so was Leidiges, da bin ich nicht gut drin. Aber ja, genau, wir sprechen über die neue Verfilmung Wuthering Heights, und als Eingangsfrage erstmal, hattest du Bock auf den Film?
Also ganz am Anfang vielleicht nicht ganz so, weil es schon sehr, es sah sehr schwer aus, würde ich mal sagen. Aber je mehr Trailer dann kamen und diese ganze, ich weiß nicht, ich wurde bombardiert auf Instagram.
Ja.
Diese ganze Welle kam dann, und dann habe ich schon immer gedacht, es könnte vielleicht doch gar nicht so schlecht werden.
Ja. Hast du dich im Vorfeld ein bisschen mit der Regisseurin schon beschäftigt oder erst im Zuge des Films jetzt?
Also ich habe natürlich Saltburn gesehen vor ein paar Jahren.
Ja.
Promising Young Woman habe ich jetzt erst in dem Zuge nachgeholt, ja.
Ja, haben dir die gefallen?
Ja.
Okay, also du bist, würdest sagen, die Filme der Regisseurin gefallen dir. Ja, ich habe mich überhaupt nicht auf Wuthering Heights gefreut, denn ich finde sowohl Promising Young Woman als auch Saltburn echt schlimm.
Echt?
Ja, ich finde die, also Saltburn war so ein richtiger TikTok-Film, der hat mich einfach extrem angestrengt. Und Promising Young Woman fand ich, das jetzt immer so als Mann zu sagen, ist natürlich auch immer so, oh, da kann man so leicht in die Falle tappen, aber ich fand, der hat seine Punkte vielleicht ein bisschen anders. Ich will da jetzt auf dieses Thema gar nicht so groß eingehen, weil sonst fliegt mir das wieder um die Ohren. Es gibt einen Podcast mit Sebastian und der ehemaligen Moviepilot-Chefredakteurin auf Leinwandliebe, den könnt ihr gerne mal reinhören. Da war es auch schon recht schwierig, über diesen Film zu sprechen. Aber mit dem Film hat sie ihren ersten Oscar gewonnen, Drehbuch-Oscar, und hat dann mit Saltburn nochmal nachgelegt, ein Riesenhype, gerade Social Media entfacht, und Wuthering Heights war ja, bevor der Film überhaupt angelaufen ist, schon ein Riesenskandalthema. Ich weiß gar nicht, davon hast du wahrscheinlich schon so ein bisschen mitbekommen.
Meinst du das Casting?
Ach, da gab es ja so viele Punkte, die kann ich gleich mal alle aufzählen, aber wurde auf Filmstarts natürlich auch schön beackert. Einerseits das Casting von Jacob Elordi als Heathcliff, denn in der Vorlage ist es ja ein nicht weißer junger / Mann, und in vielen Verfilmungen war er dann auch schwarz, und jetzt hat man sich halt eben dazu entschieden, quasi einen weißen Shootingstar mit Jacob Elordi zu nehmen, was im Internet auf jeden Fall das erste Beben ausgelöst hat. Danach war ein weiteres Problem, dass der Trailer einen sehr starken sexuellen Schwerpunkt suggeriert hat. Also wenn ich mich an den ersten Trailer erinnere, der hat wirklich alle pikanten Szenen irgendwie reingebracht, sodass man schon dachte, oh, okay, die macht jetzt hier irgendwie so eine extrem sexuell aufgeladene Version, die eigentlich nur so ein bisschen auf Skandal wieder aus ist, wie es ja Saltburn dann auch war. Weil ich meine, wenn man über den Film heute spricht, Saltburn, dann redet man über die Grabszene, über die Badewannenszene und das Ende, was ja alles schon recht kalkuliert immer war. Genau, da kommen wir dann natürlich auch noch drauf zu sprechen. Und ich glaube, was auch noch ein großes Problem ist, was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, auch weil ich das Buch natürlich nicht gelesen habe, da bist du dann vielleicht gleich eine bessere Ansprechpartnerin. Ja, nur die erste Hälfte des Buches wird umgesetzt, was einen riesigen Teil des Themenkatalogs beschneidet, denn eigentlich geht es ja auch noch um die Kinder und darum, wie Gewalt vererbt wird und wie sie es schaffen, aus diesem Rachekreislauf eigentlich letztendlich auszubrechen. Spielt in diesem Film überhaupt keine Rolle, es geht wirklich nur quasi um die Kindheit, das Kennenlernen und die Rückkehr von Heathcliff und mit was für Qualen das alles so verbunden ist, diese Liebe. Du hast dir das Hörspiel angehört und auch gezielt die erste Hälfte, um dich auf den Film vorzubereiten, aber nicht irgendwie auch in diese Falle zu tappen. Ja, da fehlt ja ganz schön was. Wolltest du das eigentlich irgendwie vermeiden? Oder weswegen nur die erste Hälfte? Oder war es einfach zeitlich?
Ich bin nicht weiter gekommen.
Es war einfach zeitlich, aber es hat ja dann trotzdem gepasst.
Es hat super gepasst, ja. Aber ich vermisse jetzt auch nichts. Mhm. Ich habe mir den Rest so durchgelesen, was da noch so passiert. So. Aber im Prinzip ist es ja mit der Hälfte, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber da ist ja schon ein großer Cut und damit endet ja auch der Film. Und
hast du denn Bock jetzt weiterzulesen oder weiterzuhören, um zu wissen, wie es im Buch weiter... Nee.
Soll ich dir sagen, das Buch ist wirklich furchtbar. Also für mich...
furchtbar geschrieben oder bist du nicht reingekommen? Es war eine Qual, das zu hören?
Aber... Erstmal gab es da so viele Figuren, das war super schwierig, da reinzukommen.
Ja.
Und es ist einfach ein sehr, sehr schwerer Stoff und sehr düster. Also im Film mit dieser Liebesgeschichte, das ist ganz anders erzählt.
Okay.
Also.
Zugänglicher.
Ja, ja. Mhm. Und da geht es ja auch in dem Film, der Film legt den Fokus auf die Liebesgeschichte und im Buch, also da kratzt man die Liebesgeschichte vielleicht mal an, habe ich das Gefühl. Da geht es überhaupt nicht um die Liebe.
Da geht es dann einfach auch noch so um gesellschaftliche Dinge und die ganzen Nebenfiguren spielen ja auch noch eine Riesenrolle. Genau. Ja, okay. Ja, wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich hatte keinen Bock auf den Film, aber
gute Voraussetzung
auch, um die Kritik für diesen Film zu schreiben, die ich ja dann geschrieben habe. Allerdings saß ich dann am Montag im Kino und war wirklich beseelt, möchte ich sagen. Ich bin wirklich mitgerissen worden. Der hat mich wirklich berührt, dieser Film. Und vor allem auch aus dem Grund, weil er eben nicht so ist wie die beiden vorherigen Filme der Regisseurin, die schon auch auf so einen Schockeffekt setzen. Das fand ich, hat Wuthering Heights gar nicht. Vielleicht können wir da mal direkt mit den mit den Sexszenen und diesen Fetischszenen, die im Trailer schon eine riesige Rolle spielen, gleich anfangen. Also wenn ihr in den Film geht und denkt, da das ist irgendwie eine Aneinanderreihung von heftigen Sexsequenzen und es wird sich immer weiter übertrieben und so weiter und so fort, das ist es gar nicht. Es ist tatsächlich eher so, dass die Szenen haben einen erzählerischen Mehrwert. Also viel besprochen wurde ja diese Pferdegeschirr-Szene. Da wurde ja im Internet geschrieben, dass Wuthering Heights jetzt irgendwie eine 50 Shades of Grey-Version wird. BDSM-Sex mit Pferdegeschirr. Und für mich ist diese Szene, ohne das jetzt groß zu spoilern, eigentlich eine der schönsten im Film, weil es ja eben nicht darum geht, was unten mit dem Pferdegeschirr passiert, sondern wie sie sich oben, also man muss sagen, Kathy ist oben und beobachtet das Ganze und es kommt dann quasi zum ersten Mal zu so einer richtig körperlichen Annäherung zwischen den beiden. Und ich fand, das war so ein starkes Bild einfach, dass ich mir dachte, okay, wir sind jetzt hier an so einem Punkt angelangt, dass die Regisseurin offenbar verstanden hat, also diesen Stoff, wir müssen den jetzt nicht so künstlich provokativ aufbauschen, sondern wir nutzen den ganzen Sex, der natürlich da trotzdem eine Rolle spielt, aber wir machen das alles schlüssig. Ging dir das auch so?
Ja, und zu diesen verstörenden Bildern, was du gesagt hast, mir ist aufgefallen, dass sie in dem Film oft so Bilder genommen hat, wo man sich was anderes gedacht hat, was es ist. Und ich hatte ein unwohles Gefühl im Magen bei bestimmten Bildern. Und es hat sich dann aber rausgestellt, dass es gar nichts Schlimmes ist. So wie im Trailer sieht man schon irgendwie, ein Teig wird geknetet oder so. Mhm. Und im Film kriegst du aber vorher irgendwas anderes präsentiert und hast dann ein ganz mulmiges Gefühl und...
Ja, das macht sie ganz oft, allein die Eröffnung schon, wenn man nur die Credits sieht und im Hintergrund dieses und dann, also man hört quasi ein Knarzen, was sehr stark vermuten lässt, dass es ein Bett ist.
Genau.
Und dann kommt ein Stöhnen dazu und dann sieht man eben, dass da jemand am Galgen hängt und um sein Leben kämpft. Was der Film, wie du schon völlig richtig sagst, ganz, ganz oft macht und auch immer nutzt, um diese Beziehung zwischen den beiden zu beschreiben. Und das ist, was du auch richtig erkannt hast, diese Konzentration auf diese Liebesgeschichte ist hier alles. Alles. Also die Nebenfiguren, es gibt auch wichtige Nebenfiguren, aber die werden ja regelrecht von den beiden verschluckt.
Ja.
Also das, die werden ja so überstrahlt. Und das fand ich... wirklich mitreißend, weil ich schon lange nicht mehr so ein klassisches Melodrama oder auch so ein klassisches Historienmelodrama gesehen habe, was so ohne jede Hemmung wirklich auf größtmögliche Gefühle geht. Das hat mich, umgehauen. Die Emotionen haben mich umgehauen. Ja, ging's dir auch so?
Das ist schön gesagt.
Warst du auch berührt? Hat er dich berührt?
Ja, vielleicht nicht ganz so wie dich, aber ich war eher so fasziniert von dieser ganzen Erzählweise und deren Beziehung und auch die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern stimmt ja richtig gut.
Ja, ich habe auch, ich weiß nicht, wie das bei dir war, du warst ja auch in London und hast noch mit den Stars gesprochen, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Nach der Pressevorstellung stand ich noch ein bisschen draußen und habe den Leuten so ein bisschen zugehört, was die so sagen, mache ich immer ganz gerne. Und da wurde mehrfach der Vorwurf geäußert, dass die Chemie zwischen Margot Robbie und Jacob Elordi nicht so gut funktioniert, weil der Altersunterschied so groß ist.
Ich finde, das merkt man gar nicht.
Ich habe das überhaupt, also wirklich.
Also wenn man es nicht weiß, dass sie einen Altersunterschied haben, dann würde ich es jetzt auch nicht sagen.
Und selbst wenn du es weißt, ich finde, die Liebe zwischen den beiden, die ist ja sowohl in ihrer Bösartigkeit als auch in ihrer Schönheit so ehrlich. Also am Anfang ist es ja so, also sie haben ja keinen Altersunterschied, also vielleicht minimalen Altersunterschied.
Im Film
Genau, im Film. Die Figuren, Cathy und Heathcliff, die haben ja im Prinzip keinen Altersunterschied. Im Buch auch nicht. Glaube ich, auch gleich alt.
Ja.
Kann sein, ich weiß auch gar nicht, wie groß der Altersunterschied in echt ist zwischen den beiden. Ob
ich glaube...
10 Jahre oder was?
Nee.
Nicht ganz?
Ich glaube, das ist 8 oder 7.
Ja, ich recherchiere
das. Ich glaube, Margot ist doch Mitte 30 und Jacob ist jetzt 28.
Margot Robbie ist 35, hast du recht. Und Jacob Elordi ist
28.
Hey, super. Ja, ich finde, das ist jetzt auch kein Altersunterschied, über den man sprechen muss, oder? 7 Jahre? Wen juckt denn das?
Also.
Ja, und ich finde auch, dass das im Thema, also es ist ja auch überhaupt nicht Thema des Films und es ist für mich auch nicht Thema geworden, dass da irgendwie die Chemie nicht gestimmt hätte, weil man das Gefühl hätte, das ist ein kleiner Junge. Ich finde, das war völlig auf einer Augenhöhe und ich finde auch...
das ist lustig, kleiner Junge und Augenhöhe, wenn er einfach mal so riesig ist.
Sinnbildlich. Aber ich finde, die beiden machen das auch ganz toll.
Ja, die sind Traumpaar.
Traumpaar des Grauens, weil man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Geschichte, die Wuthering Heights erzählt, ja nicht nur eine Romanze darüber ist, über zwei Menschen, die sich irgendwie, ja irgendwie können sie sich nicht bekommen, ne? Irgendwie funktioniert es nicht. Obwohl sie eigentlich füreinander gemacht sind, gibt es dann erstmal gesellschaftliche Punkte, die der Beziehung ein Ende setzen. Und dann kommt da von außen ja auch so eine extrem toxische Note mit rein. Also nicht umsonst wird ja Wuthering Heights oft auch als Mutter der toxischen Beziehung bezeichnet, weil also wirklich dieser ganze Racheplan, den Heathcliff da schmiedet, um zurückzukommen, nur um sie größtmöglich zu verletzen, ist aber dann doch nicht so, ja, es ist dann doch so schwer, weil die Liebe halt auch über 5 Jahre nicht abgeklungen ist. Das hat schon was ungemein Tragisches und das hat auch was, man guckt sich das irgendwie mit so einem Unwohlsein im Bauch an, fand ich. Also auch wenn das schön ist, die Szenen, wenn sie sich dann irgendwie zwischendurch immer wieder finden, es hat doch eine Grausamkeit auch. Ich weiß nicht, ich fand, es war auch ein düsterer Film.
Ja, auf jeden Fall. Aber soll ich dir sagen, das Buch ist noch
heftiger?
Also da gibt's ja eigentlich kaum Momente zwischen den beiden. Also die wachsen halt auf zusammen und haben so gemeinsame Gegenspieler, sag ich mal.
Ja.
Aber dann kommt dieser 5-Jahres-Cut, wo die beide erwachsen werden und er kehrt zurück. Ich glaube, dann treffen sie sich einmal und dann vorbei.
Okay.
Wirklich? Also es ist ganz, ganz anders.
Aber wie wird denn diese Beziehung dann deutlich gemacht, dass die beide so obsessiv voneinander abhängig sind? Also kam das für dich gar nicht im Buch durch, oder?
Doch, aber eher so aus der Retroperspektive.
Ah, okay.
Es gibt noch ganz viele andere verschiedene Erzählperspektiven.
Und gibt es auch noch einen richtigen Erzähler dann quasi, der die Geschichte erzählt von den beiden?
Es gibt zwei. Also es kommt quasi so ein Pächter.
Okay.
Zu Wuthering Heights und der soll da nebenan einziehen auf dieses andere Grundstück. Und da lernt er diese Nelly Dean, die ja auch im Film ist, kennen und die erzählt dann die Geschichte quasi.
Aha. Okay, deutlich umständlicher.
Genau, quasi. Also es ist halt schwieriger, die Liebesgeschichte zu erzählen, wenn keiner von den beiden Betroffenen das erzählt. Sondern immer jemand, der so ein bisschen außen steht. Was in dem Fall dann Nelly Dean ist.
Was ja letztendlich vielleicht ja auch zur Geschichte irgendwie passt, also wenn einem das gefällt, weil diese Liebesgeschichte ja wirklich auch so alle Menschen um sie herum irgendwie infiziert. So dass jeder leidet da ja in gewisser Weise drunter und ist ja auch total manipulativ, was die beiden machen. Und
ja, auf jeden Fall.
Ja, interessant. Vielleicht muss man da mal, wobei du hast jetzt nicht unbedingt die größte Empfehlung dafür ausgesprochen, aber es ist natürlich ein Meilenstein der Weltliteratur, da sollte man vielleicht mal wenigstens mal so ein bisschen querlesen. Und das hast du ja gemacht, deswegen Respekt dafür. Ich fand es auch sehr, sehr schön, dass dieser Film ins Kino gekommen ist, weil ich finde, der hat so kraftvolle Bilder. Mhm. Also nicht nur diese Moorlandschaften, diese windgepeitschte Landschaft, die wirklich sehr eindrucksvoll gefilmt ist, auch die kleinen Details, also oder kleinen oder größeren Details. Ich fand auch diesen Skin Room, den sie dann irgendwann bekommt.
Das ist genau wieder das mit diesen Bildern, wo du ein unwohles Gefühl kriegst. Also einerseits finde ich es irgendwie eklig, so, aber da ist ja eigentlich nichts dabei. Das ist halt einfach nur tapeziert.
Wie Haut, so,
ja.
Nicht mit Haut. Ne?
Genau, Haut. Genau. Aber also, es hat trotzdem so einen faden Beigeschmack.
Ja, findest du, das sind nicht so maximale Auswüchse von Romantik? Stell dir vor, du hättest einen Partner und der sagt, ich finde dich so schön, ich finde deine Haut so schön, ich mache dein Schlafzimmer.
Das ist gruselig.
Dein Schlafzimmer empfinde ich nach deiner Haut nach, mit all deinen Adern, deinen Muttermalen, dein Härchen. Genau, als Kontext vielleicht, Kathys Schlafzimmer wird von Linden wirklich nach ihrer Haut nachempfunden. Und es ist ganz seltsam, dieses Zimmer zu sehen, dieses hautfarbene Zimmer, wo sich dann immer wieder so kleine Adern durchziehen. Mhm. Und dann sieht man hier und da ein Muttermal. Aber es passt natürlich auch wieder zur Geschichte, weil diese Liebe, ja, die frisst alles. Die frisst sogar das Haus auf. Auch das Haus wird zu Kathy. Und das sind so Bilder, wo ich mir denke, ach, die muss man auf einer großen Leinwand sehen. Und hinzu kommt noch auf Film gedreht, 35 mm, was natürlich auch nochmal die Tiefe des Bildes einfach deutlich haptischer macht. Ich sag das deswegen, weil Netflix ja ein Riesenangebot für den Film gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
Ich glaube nicht.
Ich glaube, die haben 150 oder 130 Millionen geboten, dass der Film zu Netflix kommt oder sie ihn für Netflix inszeniert. Und die Regisseurin hat sich dagegen entschieden und hat das 80 Millionen Angebot von Warner genommen und hat gesagt, nö, das muss ins Kino. Und dafür bin ich ihr wirklich dankbar, weil dieser Film ist wunderschön inszeniert. Der hat wirklich, also ein Bild, was man sich am liebsten an die Wand hängt mit dem nächsten, muss man im Kino gucken.
Gut Werbung gemacht.
Muss man im Kino gucken, ja. Und dazu noch dieser geile Soundtrack. Ich habe hier schon den ganzen Morgen im Büro rumgesummt und rumgesungen von Charlie XCX. Finde ich auch, das ist natürlich so ein Anachronismus, das passt nicht in diese Zeit, aber es wirkt auch nicht so ausgestellt, sondern ich finde die Stimme und diese Emotion von ihr, das holt diese Geschichte so stark ab. Allein dieser Anfang, wenn sie zu Wuthering Heights reiten und dieser Soundtrack dann so langsam reinkommt, ihre Stimme reinkommt, das als würde sich so ein Vorhang öffnen, jetzt geht's richtig los, war so wirklich, also audiovisuell ist das
unterschreibe ich so.
Unterschreibst du so, da bin ich ja glücklich, da kann ich ja beruhigt schlafen heute. Aber vielleicht auch nochmal interessant, Chantal, du bist nach London gereist.
Ich bin nach London gereist.
Im Namen von Filmstarts um mit vielen Leuten zu sprechen. Nicht nur mit Margot Robbie und Jacob Elordi, sondern auch mit einigen anderen. Ich fange mal vorne an. Wie war die Hinreise? Die Hinreise war in Ordnung, oder? Es lief alles nach... Oh, die Hinreise war auch schon schlimm?
Die Hinreise war auch schon schlimm.
Ich wollte ja ein guter Arbeitskollege sein und mal zwischendurch fragen, wie es so war. Habe ich ja dann auch. Aber ich wusste nicht, dass die Hinreise auch schon so schlimm war.
Die Hinreise war auch schon schlimm.
Okay, alles klar. Ja, erzähl mal von der Hinreise. Interessiert auch alle Zuhörer.
Wie viel Zeit haben wir denn?
Wir haben viel Zeit. Hau raus.
Ja, ich bin zum Flughafen gefahren. Halber Arbeitstag, dann zum Flughafen.
Berlin,
BR. Hab eingecheckt, alles gut, Sicherheitskontrolle, alles gut. Dann stehe ich vorm Boarding, bin dann in diesen Tunnel vom Flugzeug rein. Alles gut. 5 Minuten später sind wir alle raus.
Oh, scheiße.
Es hieß, die Flugzeugtoilette ist kaputt.
Oh.
Und es sind aber Menschen dran, die da arbeiten. Also wir alle wieder ins Gate. Dann haben die eine Lautsprecherdurchsage gemacht, es ist wohl ein ernstes Problem und es könnte vielleicht ein bisschen dauern. 5 Minuten später war aber anscheinend wieder alles in Ordnung. Wir also wieder rein in den Tunnel. Dann standen wir eine Stunde oder so, ohne dass sich irgendwas getan hat. Wir dann alle wieder raus aus dem Tunnel.
Okay.
Und dann meinten sie, sie wissen nicht, ob der Flug heute noch gehen kann. Keine Ahnung.
Okay, wie hast du darauf reagiert? War da bei dir schon, lagen die Nerven schon blank?
Also das fand ich schon richtig scheiße.
Ja, Laune war also im Keller.
Naja, wenn man schon mal die Chance hat, so mit Margot Robbie und
ja,
so
ja, auf jeden Fall. Aber das Interview wäre nicht an diesem Tag gewesen, es wäre am nächsten Tag. Später. Okay, alles klar. Du bist aber trotzdem hingekommen noch an dem Tag.
Genau, wir wurden alle auf den nächsten Flug gebucht, zu einem anderen Flughafen und das hat dann funktioniert.
Also nicht Heathrow, sondern... Oder?
Ja, andersrum, ich sollte nach London City fliegen und bin dann nach Heathrow.
Okay, alles klar. Ja, ich meine, Klo kaputt, also für einen 1,5-Stunden-Flug ist es jetzt auch nicht so wild, oder?
Beide Klos,
naja.
Keine Ahnung, ich hätte angehalten, aber es sind ja noch ein paar mehr Leute dabei.
Ja, das stimmt. Kann man dann auch nicht immer so einschätzen. Wenn man auf einmal muss, dann muss man, ne? Kann man ja auch nicht ins Flugzeug machen. Genau, und dann bist du in London gelandet, bist eingecheckt in dein schönes Hotel. Welcher Stadtteil, willst du das noch sagen? Weißt du das überhaupt?
Ich glaube Mayfair war das.
Okay, sehr schön. Und am nächsten Morgen... Oder mittags, morgens wahrscheinlich?
Um 11 sollte ich bei den Interviews sein.
Im Hotel?
Mhm.
Im Hotel, ja. Und wen hattest du dann so?
Zuerst habe ich mit Margot und Jacob und ich habe den Namen vergessen, Hangzhou?
Ja, Nelly.
Genau.
Hangzhou, ja.
Genau. Mit den dreien durfte ich dann als erstes sprechen.
War das von Anfang an abgemacht, dass Hangzhou auch noch dabei ist? Oder Hongzhou?
Zuerst nicht und ich habe, glaube ich, 2 Tage vorher oder so erst davon erfahren, dass sie dann dazugesetzt wird und ist ein bisschen unglücklich, aber...
Hattest gar keine Fragen für sie dann oder hast du noch welche ausgedacht?
Ja, also nicht speziell für ihre Rolle, weil die ja im Film ein bisschen nicht ganz so, also eine wichtige Rolle spielt auf jeden Fall, aber jetzt nicht die größte natürlich.
Wie war deine Aufregung?
100%.
Wirklich, ja?
Ich war richtig aufgeregt.
Okay.
Also einfach Margot Robbie. Ich bin wirklich Margot Robbie-Fan. Ja.
Und wie waren sie dann?
Die waren sehr, sehr höflich, würde ich sagen, und nett, ruhig irgendwie, ganz anders als ich. Aber ich bin dann rein und habe mich hingesetzt, habe Hallo gesagt und dann habe ich gesagt, ich bin total nervös. Mhm. Und Jacob hat mir dann seine Hand hingehalten und hat mir die Hand geschüttelt und das fand ich eigentlich ganz nett.
Die anderen beiden auch?
Nee, aber das kann ich auch verstehen, wenn die da mit ihren Kleidchen oder so sitzen, das ist nicht schwierig aufstehen, mit aufstehen.
Ah, schön, dass er das gemacht hat, oder? Das war...
Das wäre sehr nett, ja.
Okay, und dann hast du 10 Minuten irgendwie mit denen gequatscht?
5.
Ach, 5. Kam denn die Nelly-Darstellerin auch mal zu Wort?
Ja, ich habe es ja extra so ausgelegt, dass es auch allgemeine Fragen und nicht nur so Couple-Fragen sind.
Ja.
Sonst ist es ja ein bisschen unfair.
Irgendwelche interessanten Antworten bekommen oder eher so Standardkram?
Also spannend fand ich zum Beispiel, dass sie gesagt haben, dass dieses Ganze, also was draußen gespielt hat, dass sie da super Sonnenschein hatten und dass sie dann Windmaschinen und alles anstellen mussten.
Mussten nachhelfen.
Ja, ja. Es war irgendwie ein sehr, sehr sonniger Tag in Yorkshire, oder?
Okay, krass.
Ja, aber Ich muss mir das nochmal angucken, das Interview. Ich habe alles wieder vergessen. Mein Kopf geht aus, wenn ich vor Margot Robbie stehe.
Okay, krass. Ja. Hast du dir auch ein Autogramm noch geholt oder ging das nicht?
Das ging so schnell. Das ist ja wirklich rein, raus und dann der nächste bitte. Und
okay, krass. Und dann hattest du kurz darauf dein nächstes Interview?
Genau, denn ich glaube 5 Minuten später oder so habe ich dann mit Emerald geredet, also der Regisseurin.
Oh ja.
Schon schöne 10 Minuten dann. Das war sehr, sehr angenehm. Die hat richtig intensiv drauf geantwortet.
Ja, also. Ja. Schön, schön. Ja, ich bin gespannt. Wird es mit Sicherheit auch einen Artikel dann dazu geben, den du dann machst. Ne? Stand jetzt 10.2. Hast du schon das Material bekommen?
Ich habe es noch nicht bekommen, aber die sind dran, hab ich mir sagen lassen.
Okay, mal gucken. Ja, manchmal kann es ja so ein bisschen dauern. Ist es bei dir so, wenn du auf Englisch Interview machen musst, dass es nochmal ein größerer Nervositätsfaktor bei dir ist oder macht das keinen Unterschied zu Deutsch und Englisch, weil du ja eh deine Fragen abliest oder eh schon im Kopf hast? Und
ich glaube, es macht gar keinen großen Unterschied, weil es ist wirklich furchtbar. Das ist wie beim Vortrag in der Schule, dass mein Kopf dann ausgeht und ich einfach nur noch abarbeite.
Ja, ja.
Aber bei 5 Minuten ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm.
Nee, ich meine, also genau, bei 5 Minuten, wenn du dann auf eine Sache irgendwie reagieren würdest, dann reagieren die nochmal drauf und es sind die 5 Minuten genau, vorbei und du hast eine Frage gestellt. Okay, und das waren deine Interviews oder hattest du noch wen?
Zum Schluss hatte ich noch.
Oh, hey, wow.
Ja, hart.
Hey, was ging ab? Du hattest ja alle.
Ich hatte im Prinzip ja. Also bis auf die Kinderdarsteller habe ich alle gehabt.
Ah.
Also zum Schluss dann noch Shahzad Latif und
Alison
Oliver.
Wie waren die so?
Erstaunlich ruhig.
Okay, die waren ja
also, die haben
sehr
schon,
professionell dann einfach
wahrscheinlich. Ja, aber die haben schon sehr lange überlegt, auch so auf Standardfragen, wo sie dann erstmal, ja, und wo ich dann gedacht habe, okay, mir läuft die Zeit aber ein bisschen.
Schneller. Ja. Auch 10 Minuten?
5 Minuten.
Ah, gut, wenn dann jemand überlegt, dann ist natürlich, stellst du deine 2 Fragen, dann hat sich das, ne?
Hm.
Ja, muss man vielleicht dazu sagen, also Shahzad Latif spielt Edgar Linden und Alison Oliver spielt eine sehr, auch erstmal komödiantisch angelegte Rolle, hatte ich in den ersten Momenten das Gefühl, mit Isabella, wenn sie irgendwie Romeo und Julia wiedergibt, die komplette Geschichte und der Herr Linden sitzt da, und auch dann eine Figur, die sich im Verlauf der Handlung sehr stark von Heathcliff, ich sag das jetzt einfach, einspannen lässt im wahrsten Sinne des Wortes, auch als Teil seines Racheplans. Fand ich auch gut besetzt, also ich fand den Cast durchgehend sehr, sehr gut, auch wenn die Nebenfigur natürlich, wie schon gesagt, von der Liebesgeschichte völlig überstrahlt werden, was natürlich auch durchaus Sinn ergibt. Ja, und dann ist die liebe Chantal, hat sie noch einen Tag in London verbracht, durchgeatmet, war stolz, durfte sie auch sein, dass sie das hinter sich gebracht hat, ne? Und musste dann am nächsten Tag zurückreisen, musste um 3 Uhr aufstehen, habe ich gehört.
Ja, aber du hast den Teil vergessen, wo ich eigentlich nach den Interviews zurückfliegen sollte am Donnerstag.
Ach, okay, bitte, bitte. Sorry, erzähl du das mal. Du solltest schon am Donnerstag zurückfliegen.
Ich sollte schon am Donnerstag direkt nach den Interviews zurückfliegen.
Das ist doch doof.
Zurückfliegen. Und saß schon im Flieger.
Und du saßt schon wieder im Flieger.
Ich saß im Flieger. Und dann wurde gesagt, ja, der letzte Flieger ist mit 2 Stunden Verspätung gelandet in Berlin. Wir wissen
das
jetzt noch nicht, ob wir auch, vielleicht können wir in 2 Stunden losfliegen. Mal schauen. Und dann saßen wir 1/2 Stunde und haben die gesagt, nee, sorry, gecancelt. Und dann habe ich so ein bisschen die Tom Hanks Terminal Experience
geil,
gehabt.
Geil, geil, ja.
Und wusste nicht genau, wohin. Aber die Airline hat dann ein Hotel gebucht für die Nacht und der nächste Flug.
Wie wurde dir das dann gesagt irgendwie? Also wurde das für alle gemacht oder?
Es hieß, schaut mal in euren E-Mails nach, aber dadurch, dass das für uns ja über so eine Agentur gebucht wird, ist es ein bisschen schwieriger.
Okay.
Ich habe aber die Infos dann letztlich bekommen und konnte mir dann zumindest 1/2 Nacht noch ein Hotel suchen.
Aber warst du noch ein bisschen in London unterwegs, die Zeit, die du hattest?
Nee. Also es war schon spät abends.
Ah, okay.
Aber ich hatte eine sehr, sehr nette Familie, habe ich im Hotel kennengelernt,
ja?
Die mir erzählt haben, dass in die Sonne schauen bei ihnen in der Wohnung geschnitten wurde.
Ach, geil.
Ja.
Na, guck.
Das war sehr, sehr nett.
Hast du das hier schon wem erzählt? So eine schöne Info.
Bisschen, ja.
Ja, geil. Ja. Schön. Ja, und dann am nächsten Tag um 3 Uhr aufstehen. Das war es dann.
Genau, ne? Am nächsten Tag um 3 Uhr aufstehen. Denn um 4 Uhr stand ich an der Bushaltestelle quasi. Wurde noch von einer Australierin bequatscht, die ihren Reisepass in Prag verloren hat. Und hat sie mir die ganze Story erzählt, wie sie ihren Reisepass in Berlin neu beantragen musste. Und das
morgens um 4.
Morgens um 4, wenn ich eh nur 3 Stunden geschlafen habe. Und aber sie hat auch nicht aufgehört. Und sie musste auch unbedingt mit meinem Bus mitfahren. Und mein Flieger ging um 6 und ihrer um 11. Aber sie musste auch so früh zum Flughafen, weil sie es gerne mag.
Und weil sie keinen Pass hat, oder?
Nee, sie hatte dann einen.
Achso, sie hatte dann einen, okay, ja, sonst wäre sie auch nicht nach London gekommen wahrscheinlich.
Aber sie hatte Lust, früh morgens um 4 aufzustehen, damit sie pünktlich um 11 dann...
Ganz entspannt. So, okay. Ja, du warst aber auch pünktlich genug dran, hattest ja wahrscheinlich nur Handgepäck, einen Rucksack oder so.
Ja.
Ja, und saßt du dann auch im Flieger drin?
Dann bin ich in den Flieger gestiegen und dann bin ich nach Frankfurt geflogen, wo dann 2 Anschlussflüge gecancelt wurden und ich dann letztlich im Zug zurück nach Berlin gefahren bin.
Das nimmt Chantal auf sich, damit wir alle ein Wuthering Heights Interview bekommen, nicht wahr?
Das nehme ich auch mich.
Ja, aber ich glaube, als du hier in Berlin warst, bist ins Bett gefallen wieder, oder?
Ich, ja, auf jeden Fall.
Ja, da warst du mit Sicherheit, da warst du schon alles schwindelig. Ja, glaube ich, krass. Ja, aber schön, dass du es gemacht hast.
Ich habe es mir auch nicht so ausgesucht. Nee. Aber man nimmt es halt so hin. Hauptsache, ich habe das Interview oder die Interviews gemacht und...
Ja, und es ist ja total geile Erfahrung, wenn du da mal sagst, ich habe schon mal Margot Robbie interviewt und ich habe Jacob Elordi, der vielleicht der neue James Bond wird, den hatte ich auch schon mal interviewt, ist doch cool. Ja, ich find's ein bisschen, ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ, ich glaube, ich wäre da völlig außer Rand und Band, mich würde das so nerven. Ich glaube, ich würde auch irgendwie wollen, nicht, dass ich noch so ein, es geht ja wahrscheinlich auch manchmal nicht anders, aber noch so ein bisschen in London verbringe, ich bin dann gut, dass du das machst. Sehr schön. Ja, und nochmal zurück auf den Film zu kommen.
Oh ja, gerne.
Haben wir da denn überhaupt noch irgendwas? Ich meine, wir haben jetzt sowohl...
wir können über die Buchvorlage noch ein bisschen...
Erzähl mir was. Weil ich weiß da gar nicht drüber.
Achso, ja. Zum Beispiel kann ich dir erzählen,
dass... Ja, ich weiß natürlich, aber... Ja. Ich weiß... Vielleicht weiß ich die Sachen, die du jetzt erzählt nicht.
Ich würde darauf nochmal zu sprechen kommen, dass es zum Beispiel einige Figuren gibt, die es gar nicht im Film gibt. Zum Beispiel die ganze Familie von Kathy sieht irgendwie ganz anders aus. Mhm. Also im Buch hat Kathy ja einen Bruder. Und ich habe das Gefühl, im Film ist der Bruder so ein bisschen mit dem Vater vermischt worden.
Ja, also ganz am Anfang sagt Kathy ja auch, ich ernenne dich nach meinem toten Bruder.
Genau.
Dann gab's das auch im Buch, dass da ein Bruder gestorben ist?
Ich habe darüber auch schon nachgedacht. Also ich glaube, es ist ein Bruder gestorben, aber ich weiß nicht, ob das Heathcliff...
Okay.
Ja. Ich glaube eher im Buch war es so, dass der Vater den einfach Heathcliff genannt hat.
Und der,
er hat ihn ja von seiner Reise damit gebracht und dann gesagt, Das ist jetzt Heathcliff.
Ja, okay. Und der Vater ist im Film auch so ein Spieler, der alles verzockt und so ein Ekelpaket.
Ich glaube, das ist eben der Bruder im Buch.
Ah, das haben die dann, hat sie dann so zusammengesetzt.
Genau. Und auch dieses Gemeine irgendwie, also im Buch ist der Bruder wirklich super fies zu Kathy und Heathcliff.
Mhm.
Und das haben sie im Film irgendwie mit dem Vater vermischt.
Ah ja. Ja, man muss auch noch dazu sagen, also der Vater spielt ja dann auch eine größere Nebenrolle im Film, ist ein Arschloch, würde ich sagen. Vielleicht nicht vom Herzen her unbedingt, aber er ist auf jeden Fall, wenn er gesoffen hat, hat er einen Hang zur Brutalität und zum Bestrafen. Und wird dann irgendwann auf jeden Fall auch eine sehr traurige Erscheinung, kann man sagen, alleingelassen. Und es gibt so eine tolle Szene, wo Kathy ihm das Geld hinwirft und dann gehen möchte und er dann zu ihr sagt, nee, du wirfst mir das Geld hin, dann guckst du jetzt auch zu, wie ich das Geld aufhebe. Das ist toll, auch wenn das so kleine Nebenrollen im Prinzip immer nur so sind, aber die haben trotzdem starke Szenen, die auch viel über diese Welt oder über die Lebensrealität von den Figuren aussagt. Das ist schon alles, hat schon alles Hand und Fuß irgendwie, es ist schon alles echt gut. Was für Figuren gibt es noch oder war das dein Punkt?
Oh, es gibt noch ganz viele.
Hey,
zum Beispiel noch die Eltern von Edgar und Isabella. Im Buch sind die ja Geschwister.
Ja.
Und im Film sind sie ja eher, also Edgar ist ja der Vormund von Isabella.
Ja, sie ist sein Mündel, ne?
Genau.
Ja.
Also die Eltern gibt es am Anfang und die nehmen Kathy eigentlich so ein bisschen mit auf, was jetzt Isabella und Edgar ja machen.
Mhm.
Aber ich meine, es fehlt jetzt auch nicht, dass die Eltern jetzt da nicht dabei sind.
Nee, also mir sowieso nicht, aber hat sich jetzt noch nicht so angefühlt. Also es scheint offenbar auch dann wirklich umsichtig gekürzt worden zu sein oder rausgestrichen worden zu sein.
Das finde ich auch, ja.
Ist es im Roman so, dass da auch, gibt es da Sexszenen?
Also nicht die Version, die ich gehört habe.
Okay, also das ist, also der Roman klingt für mich auch so, dass der überhaupt nicht sinnlich ist irgendwie. Das ist auch nicht.
Also es gibt eine Szene, wo die beiden aufeinandertreffen, wo ich meine, dass da steht, dass sie sich küssen, aber sonst nichts.
Weil ich meine, es gibt ja dann auch noch so diese Selbstbefriedigung von Margot Robbie.
Also das war bestimmt nicht dabei.
Ja, ich meine, ob das da vielleicht irgendwie angedeutet wird, dass er sie erwischt bei einer Sache, weißt du, wie das dann.
Es ist ja im Buch eigentlich gar nicht möglich, wenn das von Nellys Perspektive
stimmt,
aus erzählt
ja,
wird.
Stimmt, ja, hast du recht, ja. Hm.
Also es wäre schon sehr merkwürdig, wenn sie das sehen würde.
Sie hat das auch beobachtet, ja.
Die ist ja sowieso die ganze Zeit immer dabei und beobachtet ja alles, was schon unangenehm genug ist.
Ja, sie hat ja auch, im Film ist sie ja auch nicht unwichtig, also sie ist ja auch immer irgendwie so da, bekommt irgendwie immer so alles so mit und sie bekommt ja dann auch eine Sache mit, die zum Bruch mit ihr und Kathy führt, die erzählen wir natürlich jetzt hier nicht, aber ja, also man erkennt sie dann wahrscheinlich schon einfach auch wieder, sowohl in der, also dass diese Figur aus der Vorlage ist. Ja, vielleicht muss ich da mal ein bisschen größer reinlesen.
Kannst du ja machen.
Ja, mal gucken. Ja. So, fällt dir sonst noch irgendwas ein? Oder sollen wir zum Fazit kommen? 40 Minuten sind doch schön.
Warte, lass mich ganz kurz überlegen. Wir haben über Geschichte gesprochen.
Wir haben über die Schauspieler gesprochen. Wir haben über die Inszenierung gesprochen. Wir haben über den heißen Sex gesprochen. Wir haben über deine Odyssee gesprochen. Wir haben über den Skandal oder die Kontroverse im Vorfeld gesprochen.
Ja.
Klingt rund.
Klingt sehr rund, ja.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach zum Fazit. Möchtest du oder soll ich anfangen?
Fang du gerne an, ich steig dann ein.
Ja, sehr schön. Also ich würde 4 von 5 Sternen geben. Für mich ist das wirklich ein riesiger Sprung im Vergleich zu Promising a Woman und Saltburn, die mich eher verärgert haben, als ich sie damals gesehen habe. Wobei damals, also Saltburn ist jetzt auch, glaube ich, 2 Jahre her oder so und Promising a Woman 3 oder 4. Ein toller Film, grandios inszeniert, toll gespielt und wirklich wieder so ein richtig klassisches Melodrama mit größtmöglichen Emotionen, das auch wirklich im Kino gesehen werden sollte, weil das sind Bilder, die man auf der großen Leinwand sehen muss, das sind Emotionen, die man auf der großen Leinwand sehen muss und für mich war das ein toller Film.
Das ist interessant, dass wir uns da so einig sind, weil ich würde auch 4 von 5 Sternen geben. Ich kann mir vorstellen, dass die Buchliebhaber, die richtig dieses Buch lieben, dass es für die nicht ganz so sein wird. Aber ich persönlich, die das Buch ja jetzt nicht zu ihren Favoriten zählt, finde den Film wirklich besser und fokussierter auf die Geschichte zwischen den beiden. Und ich würde den Film auf jeden Fall vorziehen vor dem Buch. Und Margot Robbie, Jacob, toll zusammen. Die Geschichte stimmt, die Bilder sind auch wirklich richtig stark. Und wie du vorhin so schön gesagt hast, geht ins Kino.
Das ist wichtig, das ist Leinwandliebe hier. Wir lieben die Leinwand, wir gehen ins Kino. Ja, aber vielleicht nochmal, ich bin auch sehr gespannt, wieso die Buchliebhaber da drauf anspringen werden, weil ich bin ja selber, ich hasse das ja immer, diesen Vergleich zwischen Buch und Film, weil warum sollte sich ein Film nicht Freiheiten rausnehmen, was anderes zu machen als das Buch? Es ist nun mal ein komplett anderes Medium. Und
dafür gibt es ja auch die Anführungszeichen.
So, genau, die gibt's ja auch noch, Wuthering Heights in Anführungszeichen. Und außerdem immer so dieses, ja, also wenn das nicht genau sich an die Vorlage hält, dann ist es immer ein Verrat an der Vorlage. Ich finde, das ist so kunstfern, das ist so wild. Habe ich in meiner Kritik übrigens auch geschrieben, also fühlt euch da gerne angesprochen, wenn ihr auch so Buchpuristen seid. Ich mag das gar nicht. Aber jeder, wie er das gerne hätte. Genau, und ich glaube, dann sind wir durch. Guck mal, 41 Minuten sogar.
Sehr
mein
schön.
Gott, Chantal, du redest aber auch immer so viel.
Das Gut. ist die ganze Reise.
dann danke ich dir, dass du mal wieder dabei warst. War sehr
danke,
schön.
Danke.
Und ich bedanke mich bei euch da draußen, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr wisst ja, Spotify kommentieren, bewerten und Apple Music kommentieren und bewerten und ganz wichtig, was heißt ganz wichtig, genauso wichtig, YouTube. YouTube bitte abonnieren und gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Wuthering Heights gelesen habt, wie ihr das Buch findet, wie ihr den Film findet, dann können wir ein bisschen drüber diskutieren. Vielleicht gehen unsere Meinungen ja ein bisschen auseinander, ist ja immer spannend. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, dann sitze ich hier mit Christoph und spreche über den 7. Teil der Scream-Reihe. Christoph und ich sind riesige Scream-Fans. Ich hoffe, das wird ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.